Ferien und Corona, wie passt das zusammen? Das ist das Thema heute hier in der Talk- und Musik-Sendung. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Und live zugeschaltet ist Dr. Albert Wunsch aus Neuss. Er ist Autor zahlreicher Bücher und auch Fachpublikationen, Erziehungswissenschaftler, Paarerziehungs- und Konfliktberater und steht uns heute mit Rede und Antwort zur Seite. Herzlich willkommen hier. Hallo in der Sendung.
Ja, auch von mir ist ein herzlicher Gruß an alle Hörerinnen und Hörer.
Viele Deutsche wollen ja dieses Jahr lieber zu Hause bleiben. Und für sie lassen die zahlreichen Einschränkungen durch Corona auch gar kein richtiges Urlaubsgefühl aufkommen. Aber aufgrund von Corona verbringen andererseits viel mehr Deutsche Urlaub in der Heimat. Die Folge: an Nord- und Ostsee tummeln sich Massen. Einige Strände mussten schon abschnittsweise geschlossen werden. Corona-Ampeln sollen nun die Urlaubsströme an den Stränden regulieren. Aber auch viele andere Wanderrouten, Erholungsgebiete mit Naturschönheiten sind übervölkert. Also vorbei mit der ersehnten Ruhe in der Natur. Idylle und Abstandsregeln sind auf schmalen Wildpfaden und Aussichtsplattformen dann schon gar nicht mehr einzuhalten. Also Urlaub mit Abstand und Hygieneregeln, passt das zusammen? Nicht Entspannung und Genuss stehen im Vordergrund, sondern die Sicherheit vor Ansteckung, was vieles umständlich oder auch unmöglich macht. Aber andererseits sind viele Familien erholungsbedürftig, weil sie in den letzten Monaten ihre Kinder mit Schulaufgaben ganztags zu Hause betreuen mussten, sich alles vielleicht auf engstem Raum, auch mit der eigenen Berufstätigkeit von zu Hause aus abgespielt hat. Tja, wie passt das zusammen? Was können Familien tun? Herr Dr. Wunsch, Sie sind ja nun weder vom Europäischen Verbraucherzentrum noch vom Deutschen Tourismusverband oder auch einem Reiseveranstalter. Aber was haben Sie denn als Erziehungswissenschaftler und Coach mit dem Thema zu tun? Oder was haben Sie uns zu sagen zu Ferien und Corona? Wie passt das für Sie zusammen?
Relativ einfach. Alle Dinge, die in der Gesellschaft passieren, die auf Menschen zukommen, werden in der kleinsten Einheit der Gesellschaft, der Familie, entsprechend deutlich und prallen da stellenweise natürlich auch massiv aufeinander. Einmal hat die Familie von heute auf morgen eine unwahrscheinliche Bedeutung bekommen, denn in dem Augenblick, wo alle öffentlichen Einrichtungen des Staates auf einmal geschlossen wurden, da war auf einmal die Familie wieder notwendig einzuspringen und zuständig. Das heißt, über Jahre wurde den Vätern und Müttern fast vorgebetet, dass der Staat doch alles super macht mit ganzer Schule, ganzes Kindergarten, rund 24 Stunden Krippe und so weiter. Und von einer Minute auf die andere fast war also das ganze System nicht mehr vorhanden. Und es wurde in die Familie hineingegeben. Eigentlich ist es ja umgekehrt. Die Familie hat die Aufgabe und sie haben es zum Teil dem Staat übergeben, ohne es für richtig so zu realisieren, sodass da für die Familien durch diese neue Situation eine unwahrscheinliche Herausforderung entstanden ist, die natürlich in erster Linie in der Erziehungssituation zu sehen war. Aber ich gehe auch davon aus, dass eine Reihe von Paaren auf einmal 24 Stunden zusammenhocken durften, mussten und das auch nicht so ganz einfach auf die Reihe bekam, weil jeder, der aus dem Haus geht, hat ja eine Reihe von neuen Eindrücken, Abwechslungen und wenn er dann abends wieder ins Haus zurückkommt, kann er davon berichten, hat auch ein Stück Abstand von anderen Dingen und das fällt auf einmal weg und Familie, das Zusammenleben, muss auf einmal auf 60, 80 oder 120 Quadratmetern einer Mietwohnung realisiert werden oder die, die das Glück haben, ein kleines Einfamilienhaus zu haben, haben dann noch ein paar Quadratmeter Garten rundherum. Und das ist schon eine massive Herausforderung, die jetzt auf der einen Seite mit Familie nichts zu tun hat, aber in der Familie ja umgesetzt werden muss und alle miteinander daran arbeiten müssen, dass es nicht eine Chaoszeit, sondern eine möglichst sinnvolle und gute Zeit wird.
Sie selber sind ja auch Autor zahlreicher Bücher zum Thema Erziehung, die Verwöhnungsfalle oder Abschied von der Spaßpädagogik, Boxen, Stopp für Paare sind nur einige Titel oder über Resilienz haben Sie geschrieben. Was empfehlen Sie denn jetzt Familien? Das heißt, auf der einen Seite, Sie sagen, Familien sind vor eine ganz neue Situation gestellt. Die schöne Illusion bricht zusammen, dass der Staat für alles sorgt, was bisher immer gesagt, getan wurde. Also eine neue Situation obwohl ja der erste Erziehungsauftrag eigentlich bei den Eltern liegt. Andererseits hat man gehört, es gibt es eine Neubesinnung auf Familie und auf den Wert Familie. Ist das so? Haben sich viele bewusst gemacht, wie wertvoll es ist, eine Familie zu haben, sich selber als Eltern auch um Kinder zu kümmern?
Also ich habe den Eindruck, dass in Familien da ein neues Empfinden füreinander entstanden ist. Bei den statischen Stellen habe ich den Eindruck, dass das gar nicht so gerne gesehen wird, dass man auf einmal innerhalb der Familie wieder so einen neuen Wert entdeckt. Denn in dem Augenblick, wo die Familie sich ein Stück neu entdeckt, hat der Staat und hat die Wirtschaft zum Teil das Problem, dass die Menschen nicht mehr so disponabel sind und von da nach da versetzbar sind. Ich kann also einfach aus dem eigenen Umkreis eine Reihe von kleinen Begebenheiten berichten, was sich in Familie getan hat, neben den Belastungen für alle Beteiligten. Dass also mir eine Mutter berichtete, die mit ihrem Mann seit Jahren eigentlich immer voll berufstätig ist und war, damit auch außer Hause war. Die hat eine Tagesmutter ins Haus sich geholt, also sicherlich die beste Form, wenn man es schon selber nicht machen will oder kann. Und diese berichtete mir, die Mutter, dass der 8- oder 9-jährige Junge irgendwann abends fragte, so ein bisschen an sie gekuschelt, Mama, hast du morgen wieder Homeoffice? Und da sagte sie ja. Und da drückte er die Mutter ganz intensiv und die Mutter sagte mir, ich hätte das nie gedacht, dass das so eine Auswirkung hat. Ja, man hat sich in einer gewissen Weise als Eltern, gerade wenn eine Tagesmutter seit Jahren den Tagesjob macht, von den Kindern entfremdet. Und sie sagte, mich wunderte, dass der 8-Jährige noch so, das Kuscheln hat. Und dann, als wir ihn abends ins Bett gebracht haben, dann kuschelte er sich nochmal ganz dicke an mich und sagt, Mama, wie schön, dass du morgen zu Hause bist. Kleine Episode weiter. Ich habe eine Reihe von Eltern in unserem Umfeld gesehen, die mit den Kindern nachmittags um 3 oder 4 Uhr auf den Sportplatz gingen und mit dem Fahrrad unterwegs waren. Auf der einen Seite eine schöne Situation als Familie zusammen, sehr wahrscheinlich aber auf der anderen Seite fast eine große Notwendigkeit, denn sonst kriegt man ja irgendwie Zimmerkoller oder Budenkoller, wenn man nicht aus dem Haus rausgeht. Und noch eine andere Begebenheit von einer sich selbst als hauptberuflich tätige und weniger als Mutter definierende Frau, die also sagt, ja, also mit den Kindern, das kann ja Krippe und alles gut machen und dafür haben wir das Ganze ja auch und natürlich bin ich Mutter, aber eigentlich doch nicht so ganz. Und die immer davon ausging, dass ihr Kind das auch unbeschadet auf die Reihe bekommt und kriegt auf einmal nach 3 Wochen Corona-Zeit vom Sprachtherapeuten die Information, was haben sie mit ihrer Tochter gemacht? 4, 5 Jahre alt. Also, was habe ich mit meiner Tochter gemacht? Eigentlich gar nichts, weil man um die Corona-Zeit, bin viel zu Hause. Ach, dann wird es wohl daran liegen. Ja, was ist denn passiert? Ja, das Stottern ist weg. Das hat diese Frau äußerst intensiv bedenklich gemacht. Und mir hat mal vor Jahren ein Sprachtherapeut berichtet, dass vor 20, 30 Jahren die Kinder, die zu ihm kamen, entweder durch eine angeborene Krankheit, Sprach- und Sprechprobleme hatten oder aber durch eine Krankheit, die meinetwegen sie für so und so viele Wochen in die Sondersituation eines Krankenhauses plus Reha oder irgendwas gebracht hat, dass die dann also Sprach- und Sprechprobleme hatten. Aber das haben wir heute zum ganz kleinen Prozentsatz. Die 90% aller Kinder, die zu uns kommen, haben im Grunde auf dem Hintergrund von gestörten Familienverhältnissen Sprach- und Sprechprobleme. Ja, und da kann man natürlich sehen, was alles in der Familie möglich ist, welcher gute Nährboden in der Familie existiert, wenn sie dann die Familie auch die Möglichkeit hat, als Familie zu leben und wie jetzt durch so eine, durch ein unsichtbares Vehikel nennen, welches sich Virus nennt, auf einmal die ganzen Dinge, in einer gewissen Weise nach oben gespült wurden und in ein neues Bewusstsein reingekommen sind.
Setzt aber wahrscheinlich auch voraus, dass ein Bewusstsein überhaupt dafür da ist, wie wichtig Bindungen sind, wie wichtig Zeit ist, Zeit, die man als Eltern mit Kindern verbringt. Jetzt werden aber, wie Sie gerade sagen, gestörte Familienverhältnisse ja geradezu ins Feld geführt, wenn es darum geht, dass Kinder fremd betreut werden sollen. Nicht nur, dass Eltern dann die entsprechende Berufstätigkeit absolvieren können. Das heißt, in so einem Fall der Corona-Krise gibt es natürlich auch ganz viele, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Verlierer, wo sich dann eben doch keiner um die vielleicht auch schon Jugendlichen zu Hause mehr gekümmert hat, dass sie ihr Homeschooling machen und wo jetzt das Problem ist, dass 3, 4 Monate von Schule einfach so ins Land gegangen ist, ohne dass das entsprechende gelernt wurde. Wie soll man jetzt damit umgehen?
Ja, da habe ich den Eindruck, dass wir da eine doppelte Verliererschaft durch diese Krisensituation geschaffen haben. Einmal eine Verliererschaft im Sinne von Lernen. Diese Kinder haben in der Regel zu Hause kaum eine Unterstützung. Oder wenn die Eltern selbst noch so ein bisschen Goodwill haben, um zu unterstützen, haben sie ganz schlechte Bedingungen. Denn wenn man in einer 70 Quadratmeter Wohnung lebt mit 2 oder 3 Kindern, die Kinder kein eigenes Zimmer haben, der Küchentisch das allgemeine Lebenszentrum darstellt und dann da 2 Kinder, will man noch nicht mal sagen 3, ihre Hausaufgaben dann machen sollen, ist das so eine äußerst massive Belastung oder Herausforderung. Stellenweise haben diese Kinder auch die technischen Möglichkeiten mit Internetzugang oder mit den entsprechenden Endgeräten nicht gehabt oder haben sie nicht. Dann zusätzlich die fehlenden sozialen Kontakte zu den Lehrkräften, zu den Mitschülern. Das ist also auf der einen Seite ein soziales großes Problem für diese Kinder und zum zweiten eben auch ein lerntechnisches. Also es gibt eine Reihe von Bildungsforschern, die sagen schon, dass das also praktisch die Verlierergeneration sein wird, die jetzt also in solchen Umständen ein halbes Jahr, wenn man so will, durch Corona an einer regelmäßigen Beschulung oder von einer regelmäßigen Beschulung ferngehalten wurde. Und zusätzlich sind die nochmal Verlierer, weil die Eltern, die ja in der Regel vorher schon zum Teil begrenzt handlungsfähig waren oder sehr stark durch Störungen den Alltag prägten, dass die natürlich jetzt nochmal mehr belastet sind die Eltern, größeren Frust abladen bei den Kindern und die Kinder in einer gewissen Weise zum Katalysator eigener Spannungen geworden sind. Zusätzlich kommen dann bei vielen ja auch nochmal finanzielle Spannungen dazu, dass man durch Corona Kurzarbeitergeld oder sogar die Stelle verloren hat oder Kleinbetriebe auf einmal ihre eigene Existenz dahin schwimmen sehen. Kleine Handwerker, Maler, Fliesenleger oder sowas, was also häufig Ein-Mann-Unternehmen sind. Also das ist eine Situation, da werden wir als Gesamtgesellschaft sicherlich noch 1, 2, 3 Jahre mit zu tun haben, um diese Folgen dieses massiven Einschnitts auf das, ich sag mal jetzt mal, Negative zurückgeworfen sein, auf die eigenen 4 Wände oder 6 Wände, dass das also noch einiges an Aufarbeitung notwendig macht für die gesamte Gesellschaft.
Ich bin im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Autor, Erziehungswissenschaftler, Paar, Erziehungs- und Konfliktberater. Zugeschaltet hier live aus Neuss heute zum Thema Ferien und Corona. Wie passt das zusammen? Hier in der Talk- und Musiksendung bei Radio Horeb. Und da sind Sie auch jetzt eingeladen, wenn Sie möchten. Rufen Sie uns gerne an unter der 089-517-008-008. Vielleicht haben Sie auch eine Erfahrung zu schildern, eine Frage zu stellen. Sind selber in der Situation, dass Sie sich fragen, wie können wir denn jetzt Ferien in der Familie gut gestalten, wenn wir vielleicht auch in den Ferien zu Hause bleiben müssen? Rufen Sie uns gerne an unter der 089-517-008-008. Und wenn Sie von außerhalb anrufen, außerhalb von Deutschland oder mit dem Handy unterwegs sind, mit dem Auto unterwegs sind, dann erst die 0049 natürlich vorneweg und dann die 89517008008. Nach einer Musik geht es hier weiter bei Radio Horeb. Ferien und Corona, wie passt das zusammen? Das ist das Thema heute hier in der Talk- und Musiksendung. Live zugeschaltet ist Dr. Albert Wunsch. Er ist Paar-, Erziehungs- und Konfliktberater, Autor zahlreicher Bücher. Mein Name ist Anjuta Engert und ich lade Sie auch gerne jetzt ein, sich hier zu Wort zu melden. Unter der Hörernummer, das ist die 089-517-008-008, können Sie Ihre Fragen auch direkt hier in der Sendung an Dr. Wunsch stellen. Wenn Sie selber die Frage haben, wie verbringen wir denn jetzt eigentlich den Urlaub in der Familie, wenn wir vielleicht gar nicht wegfahren können? Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008 und vielleicht haben Sie schon festgestellt, dass es eine neue Datenschutzansage gibt aufgrund der neuesten Datenschutzbestimmungen von Radio Horeb. Bleiben Sie einfach dran, für Sie entstehen keine Kosten. Sie werden dann wie gewohnt weiter durchgestellt. Ja, das Natürlichste wird zum Problem, wenn Eltern plötzlich die erste Bezugsperson sein sollen, die Kinder das vielleicht gar nicht mehr gewöhnt sind. Das haben jetzt viele Familien erlebt in den letzten Monaten, eigentlich fast ein halbes Jahr, wo das jetzt so geht, dass man vielleicht auf engstem Raum zu Hause ist und jetzt kommen die Ferien und eigentlich wollen sich alle erholen. Was für Probleme kommen denn da auf die Familien zu? Und wie gestaltet sich das vor allem in den Corona-Zeiten mit einerseits den vielen Einschränkungen und Warnungen, die man zu hören bekommt? Manche Gefahren erscheinen einem, vor allem auch Kindern, nicht real zu sein, weil man nichts Gefährliches im Umfeld wahrnimmt. Wie passt das zusammen, Herr Wunsch?
Ja, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, dass alle gesellschaftlichen Ereignisse sich ja in der Familie widerspiegeln. Geht es nochmal konkret auf die Situation von Gefahren und Nichtgefahren. Das ist wiederum eine doppelte Herausforderung für Familien. Einmal mit Gefahren, die man als relativ existent und nachvollziehbar betrachtet, umzugehen. Aber gerade beim Thema Corona gibt es ja das große Problem, dass man nicht sieht. Also vorher hat man gesagt, dreh dich nicht herum, denn der Buhmann geht um. Da war also ein Mensch zu sehen. Wenn man heute sagt, dreh dich nicht herum oder mach nichts falsch, denn Corona geht um, hat man ja die große Schwierigkeit, man kann Corona nicht sehen. Man kann die Folge nachher sehr deutlich zum Teil spüren, zum Teil eben auch mit tödlichen Folgen. Aber man kann so wenig machen und der Mensch scheint ein Machermensch zu sein. Das heißt, in dem Augenblick, wo er hört, da ist eine Gefahr, wird er irgendwas tun. Das kann was Gutes sein, sich meinetwegen gute Vorkehrungen zu treffen, sich an Regeln zu halten und so weiter. Aber da man ja das Ganze nicht so sehen kann, kommen dann auch manchmal ganz irrwitzige Dinge dabei raus, dass man sich selber eine Theorie bildet oder die ganzen Maßnahmen als nicht existent und wichtig betrachtet und so weiter. Und das geht dann auch quer durch die Familien. Da kann es sein, dass der Vater in seinem analytischen Verständnis, um mal so ein Klischee zu bedienen, sagt, das ist halb so schlimm, es gibt viel mehr Grippetote, als es Corona-Tote gibt und im Grunde ist das so eine etwas andere Form von Grippe. Dann sagt die Mutter, die häufig eine stärkere Beziehung zum Lebensalter hat, vielleicht auch ein Klischee, aber auf jeden Fall sehr häufig vorhanden, dass die Weitergabe von Leben dann auch sich in einer solchen Krankheitssituation widerspiegelt. Aber wir müssen da vorsichtig sein. Wir können es doch nicht hier als Fachleute einschätzen. Hände waschen und Mundschutz gehören einfach dazu. Und auch sich auch zu merken, wie nah man sich jemandem nähert. 1,50 Meter Mindestabstand, besser 2 Meter. Und wenn dann die Kinder meinetwegen das Streitgespräch der Eltern mitbekommen, ich gehe jetzt mal davon aus, es ist ein gutes Streitgespräch im Sinne von, da werden nur die unterschiedlichen Punkte besprochen, dann haben die Kinder das Problem. Ja, was ist denn jetzt? Wo stehe ich? Was soll ich denn machen? Und die Kinder sind ja auch betroffen, indem sie bestimmte Dinge nicht machen können oder machen sollen. Und gerade jetzt bei unserer Nachbarschaft ist es eine kuriose Geschichte passiert, wo ein Kind meiner Ferienfreizeit in Österreich angeblich mit einem anderen Kind, was in dieser Ferienfreizeit auch war, was positiv getestet war, im Kontakt stand. Die Eltern sahen war gar nicht, aber nun denn, alle Kinder kamen in Quarantäne. Damit standen die Eltern in der Situation, entweder ihr Kind für 14 Tage in Österreich in Quarantäne zu lassen und normal den eigenen Programm nachzugehen oder sich mit dem Kind sofort zu verabschieden und nach Hause zu fahren. Das heißt, das Kind hat gespürt, in Anführungszeichen, ich habe was gemacht, was den Familienurlaub unmöglich machte. Jetzt kommt das Kind nach Hause, da hat das Kind schon Post vom Gesundheitsamt, wo drin steht, sehr geehrter Herr, wie auch immer, das Kind ist 6 Jahre alt. Wir weisen Sie darauf hin, dass das Haus nicht verlassen werden darf und dass es unter Andrängung von Gefängnisstrafe und so weiter. Ich habe gestern mit der Mutter gesprochen, die sagt, wir haben dem Kind das Schreiben ja nicht erklärt, weil dann gibt es ja noch einen größeren Druck. Was habe ich angestellt und Gefängnis kann ich? Natürlich alles Quatsch, aber da wird deutlich, wie die einzelnen Facetten unterschiedlich auf Familienmitglieder wirken und dann eben auch, wie unterschiedlich Familienmitglieder mit möglichen oder realen Gefahren umgehen und alles wiederum im Schmelztiegel Familie innerhalb von 60, 80 Quadratmeter zu klären oder eben mit den Leuten, die im eigenen Haus wohnen, ein paar Quadratmeter mehr. Aber es muss von der Familie geleistet werden.
Das heißt, es multiplizieren sich dann eigentlich die Probleme mit zunehmenden Kinderanzahl oder auch Kindern in den unterschiedlichsten Lebensaltern, die vielleicht entweder sie sind klein und können das Verständnis noch gar nicht haben für reale Gefahren oder sie sind größer und sagen, ja, jetzt reicht's aber, jetzt fange ich halt auch wieder an. Es gibt jetzt wieder Lockerungen, warum soll ich jetzt weiterhin mich nur beschränken und zurückhalten? Ja, Das heißt, es gibt also viele Spannungen.
Auf jeden Fall. Wir haben ja, mein Kind ist 5 Jahre, das bedauert, dass es Freundin, Freund X aus dem Kindergarten nicht sehen kann und findet das äußerst ungut. Dann hört es noch von den Eltern, mit Oma und Opa darf es nicht mehr Kontakt haben und Oma, Opa dürfen nicht mehr kommen. Ja, wieso, habe ich was Böses an mir? Nein, aber das ist gefährlich für die Eltern, aber ich bin da gar nicht böse zu den Großeltern. Also auf der kindlichen, der 13-Jährige trifft sich mit seinen Jungs, also alles Quatsch, was die Alten da sagen, gerade in dem Alter, wo man sowieso sehr stark in Revolution zum Rest der Welt steht. Und das in einer Zeit, wo es wirklich Riesengefahren gibt. Und das, was jetzt am Ballermann in Mallorca passiert, ist für mich wirklich das spätpubertäre Verhalten von irgendwelchen Menschen, die so tun, als sei nichts mehr. Die sagen einfach, ich habe keine Lust mehr darauf. Und dann denke ich immer, meine Mutter nach dem zweiten Evakuierungsfall im Krieg in Köln, wenn die gesagt hat, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Krieg, ich tue so, als sei keiner mehr da, dann hätte es sein können, dass 3 Tage später die nächste Bombe sie erschlagen hätte. Also dieses Lustprinzip, nachdem wir natürlich auch als Gesellschaft 20, 30 Jahre fast darauf eingestimmt worden sind, dieses ich will sofort haben, es geht um meinen Vorteil, das ist auf einmal alles außer Bezug gesetzt, das gilt nicht mehr und ich muss mich an was halten, was ich zum Teil nur verstehen kann, nicht sehen kann und trotzdem eine große Gefahr darstellt. Das ist schon harter Tobak für alle Beteiligten.
Inwieweit, was empfehlen Sie denn Familien? Wie sollen die jetzt damit umgehen zwischen Langeweile und einer Ganztagsanimation? Wo ist denn da der goldene Mittelweg, wenn man jetzt gemeinsam überlegt, was für Unternehmungen gehen und was können wir machen?
Ja, als erstes ist es notwendig, dass die Kinder einen Rhythmus von den Eltern vorgegeben bekommen, dass also nicht morgens bis in die Puppen geschlafen wird, sondern im Grunde derselbe Alltag, wie er vorher mit Schule war. Man kann vielleicht eine halbe Stunde später aufstehen, aber ansonsten, dass ein Tagesrhythmus da ist, der eine Struktur vorgibt. Das ist das Problem, was viele Arbeitslose haben, die dann irgendwie, was weiß ich, um 10 Uhr langsam anfangen aufzustehen und um 14 Uhr das Frühstück dahinter sich haben und nachts ja nicht schlafen können, nicht ins Bett kommen, also eine feste Struktur. Mit den Kindern müsste gleichzeitig vereinbart werden, dass jeden Tag, können sich die Kinder selber aussuchen, so und so viele Stunden an der frischen Luft, also im Freien, also außerhalb des Wohnraumes oder des Hauses verbracht werden müssen. Und dass die Kinder Ideen entwickeln können, was sie machen, dass die Eltern eben in diese Ideen mit einsteigen, die Eltern die Kinder begleiten. Als die Corona-Zeit im Anfang war, durften ja Kinder noch nicht mal untereinander Kontakt haben, sei denn mit 3 Meter Abstand. Also jetzt sagen wir, beim Fußballspiel könnte es noch, beim Torwartschießen könnte es noch klappen, aber bei vielen anderen Sachen nicht. Also die Eltern sind gefordert, mit den Kindern ein Programm aufzustellen. Und wenn die Kinder sagen, ich habe keine Lust, dann müssen die Eltern praktisch sagen, ja gut, dann machen wir es heute halt ohne Lust, aber spazieren gehen. Nicht so tragisch, denn Lust ist eigentlich auch wiederum ein Begriff der Spaßgesellschaft. Es geht nicht um Lust, sondern es geht um Leben. Und in einer Pandemie geht es um Überleben. Und da hat das Wort Lust eigentlich eine untergeordnete oder gar keine Bedeutung. Und das erfordert natürlich von den Eltern auch unwahrscheinlich viel Rückgrat, das zu machen, weil die Kinder sagen, ja gut, dann setze ich mich in die Ecke, ja, und dann wird gedaddelt und werden alle möglichen Filme angeschaut oder irgendwelche blöden oder kreativen Spiele gespielt. Aber selbst wenn es die kreativsten und besten Spiele sind, die man an einem elektronischen Gerät durchführen kann, die sozialen Kontakte und vor allem die Frischluft fehlen, die müssen aus dem Haus raus. Und das erfordert wirklich ganz, ganz viel Standvermögen und natürlich auch Ideenreichtum von den Eltern. Ich habe hier in meinem Umfeld Väter gesehen, ich habe noch nie gesehen, dass sie mit ihren Kindern Fußball gespielt haben. Da gingen die nachmittags los Fußball spielen. Der eine Vater, der joggte und seine 2 Kinder gingen vor mit dem Fahrrad und der Kleine mit dem Roller hinterher. Also man hat das gemeinsam unternommen und ich gehe nicht davon aus, dass es immer unter dem Gesichtspunkt war, Papa, du willst joggen, ach, dann kommen wir auch mit. Nee, sehr wahrscheinlich hat er gesagt, wenn ich jogge, seid ihr auch mit draußen. Und dann hat er entsprechend eine große Runde gemacht. Damit waren die Kinder so und so Stunden an der Luft. Und damit haben die auch einen organischen Tag erlebt. Zusätzlich kommen die ganzen Lernherausforderungen, die anstehen. Eine Reihe von Schulen haben gute Arbeit geleistet. Andere haben nur die Kinder mehr oder weniger oder die Eltern mit Papier zugeschüttet. Und das ist natürlich, Langeweile geht gar nicht. Aber ganz das Animation geht auch nicht. Es geht nur, wenn praktisch ein Rahmen geschaffen wird, in dem sich alle Familienmitglieder eben auch ein Stück betätigen, auch innerhalb der Familie, dass also Kinder beim Essen vorbereiten, beim Einkaufen, bei allen Dingen mitwirken, denn jetzt sind wir als WG praktisch alle gleichberechtigt. Und der 13-Jährige kann nicht sagen, ich bin ja Schüler, dann kann die Mutter sagen, ja, und ich bin Homeoffice-Frau und der Vater genauso. Nein, alle müssen dann anpacken und wenn das nicht ein Stück auch eingespielt ist vorher, dann wird es ganz schön schwierig werden. So klassische verwöhnte Kinder, die immer von A nach B kutschiert worden sind und wo dann laufende Meter irgendwelche Freizeitangebote überlegt worden sind und die restliche Zeit die Kinder dann an irgendwelchen elektronischen Geräten hingen. Das ist natürlich schwierig in einer solchen Zeit. Da muss also von den Eltern einiges an Durchhaltevermögen deutlich werden.
Ja. Ferien und Corona, wie passt das zusammen? Ich bin im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch. Er ist der Paarerziehungs- und Konfliktberater hier in der Talk- und Musiksendung und auch Sie sind herzlich eingeladen. Wenn Sie mögen, rufen Sie uns an unter der 089-517-008-008. Vielleicht fragen Sie sich auch, wie können Sie weiter diszipliniert sein? Wie können Sie weiter Ideen, Kreativität mit Ihren Kindern zusammen erarbeiten, einen Rhythmus einfach auch weiter aufrechterhalten, auch in den Ferien. Vielleicht sind ja auch in den Ferien einige Nachholarbeiten zu leisten, das, was in der Schulzeit doch nicht gelaufen ist. Wie kann man das meistern? Sie können uns gerne dazu jetzt erreichen. Hier kommen ein paar Takte Musik und dann geht's gleich hier weiter im Gespräch. In der Talk- und Musiksendung hier heute live bei Radio Horeb. Ferien und Corona ist unser Thema. Wie passt das zusammen? Ich bin im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Paarerziehungs- und Konfliktberater, Autor zahlreicher Erziehungsbücher und hat auch gesagt, die Eltern sind jetzt in dieser Phase ganz neu gefordert. Sie müssen Ideen und Kreativität einbringen, auch ein Durchhaltevermögen neu aufbringen, eine Disziplin, um auch in der Familie überhaupt eine Struktur, einen Rhythmus zu geben. Und das hört man ja auch von ganz vielen Schülern, die dann eine Woche Schule haben und eine Woche wieder nicht und dann plötzlich bis um 13 Uhr schlafen. Und was sollen Lehrer da machen? Das ist dann schon schwierig. Aber jetzt hat uns eine Hörerin erreicht. Das freut mich. Ich darf Sie begrüßen. Sie möchten anonym bleiben. Hallo.
Ja.
Wir hören Sie. Sie sind auf Sendung.
Ja.
Genau. Ihr Anliegen.
Ein Anliegen? Ich habe gerade von Herrn Dr. Wunsch kommen da jetzt die Sendung und die Kommentare. Und ich bin die Oma einer 14-jährigen Enkelin. Die wird mit Papier zugeknallt. Also Schule war jetzt dreimal in einer Woche. Jetzt ist nächste Woche auch nochmal Schule. Aber lassen wir das dahingestellt. Meine Sorge ist, das Mädchen schläft bis 12, dann schiebt sie sich aus dem Bett, hab keinen Hunger, dann spielt sie mit dem Handy, dann macht sie Aufgaben, dann gammelt sie wieder rum, aus dem Haus gehen ist nichts. Und die Mutter kommt abends zwischen 6 und 7 nach Hause, ist alleinerziehend und arbeitet 100%. So, und was soll man da machen? Ich kann nichts machen, ich kann auch nicht in die Erziehung reinreden. Sonst ist sie ein ganz patentes Mädchen, aber bequem und faul bis zum geht nicht mehr und der Freund ist immer mehr das Handy, ja.
Ja, danke. Da bringen Sie uns genau das Beispiel von dem, was ich auch gerade angesprochen habe.
Und die Lehrer knallen die Schüler per Internet zu mit der Aufgabe von allen Lehrern. Ist ein Lehrer, der wird heiß und innig geliebt. Der fragt, wie geht's dir so? Der ruft an, wie geht's dir so? Alle anderen zugeknallt, als wäre das keine Menschen und keine Kinder, sondern irgendwie Gegenstände, die man einfach was, oh, machen sich die Lehrer leicht. Mhm. Hör mal auf mit dem Thema.
Das danke, dass Sie da als besorgte Großmutter anrufen. Gehen wir die Frage weiter, Herr Wunsch. Sie haben ja auch schon von der doppelten Verliererschaft für Kinder ohne Unterstützung gesprochen. Was kann man in diesem Fall tun?
Ja, also erstens muss diese Großmutter als Mutter mit ihrer eigenen Tochter reden, denn die Tochter hat die Oberverantwortung. Die Tochter kann in einer solchen Situation nicht der eigenen Mutter das ganze Paket zwischen Faulheitsbewältigung, Kreativitätsherausforderung, Tageszeitgestaltung und so weiter überlassen, sondern die Großmutter muss praktisch mit ihrer Tochter reden im Sinne von hier, sprichst du heute Abend in meinem Beisein mit deiner Tochter an, wie morgen der Tag aussieht? Und da muss die Mutter auch mit der Tochter klären, wie es aussieht, wenn die morgens nicht um 8 oder 9 aus dem Bett kommt und bestimmte Dinge macht, auch der Großmutter zur Hand geht, denn bis 12 Uhr schlafen geht gar nicht, das ist also eine Katastrophe. Und wenn dann da klare Regeln sind und die Großmutter stellt dann fest, sie hat sich nicht dran gehalten, dann muss dann die Mutter am Abend, ob sie will oder nicht, nach ihrem Job mit der Tochter Konferenz führen und sagen, hier, Großmutter hat mir gesagt, du bist erst um 11 Uhr aufgestanden, vereinbart war spätestens 9 Uhr. Die Großmutter hat berichtet, dass du nicht das Essen vorbereitet hast mit ihr, sondern dich hast bedienen lassen. So geht's nicht. Was machen wir jetzt? Und da muss auch mit ganz klassischen, deutlichen Sanktionen und Konsequenzen das vereinbart werden. Und nicht, du bekommst dann das und das nicht mehr, sondern die Tochter muss selber praktisch Sanktionen für sich überlegen, was denn passiert, wenn das wiederum so ist. Denn es, so geht's nicht. Und die Einschätzung der Großmutter, ich bin ja keine Erzieherin, das stimmt, auf der anderen Seite stimmt es nicht, denn wenn sie den Job hat, in Anführungszeichen, den Tag über mit der Enkeltochter klarzukommen, dann hat sie ganz klar die Erziehungsaufgabe und dann hat sie die Erziehungsaufgabe auch mehr oder weniger ausgesprochen von der Mutter übernommen und übertragen bekommen und die Tochter kann sich dann nicht, jetzt praktisch die Tochter, die Mutter des Kindes, die kann sich dann nicht rausmogeln, so nach der Devise, ja, ich bin ja berufstätig, die Oma macht das schon. Nein, so geht's nicht. Also wer Mutter eines Kindes ist, der hat die Verantwortung für das Kind. Das steht im Grundgesetz drin, das steht in allen möglichen Richtlinien drin und die kann man nur in bestimmte Rahmenbedingungen delegieren, aber man kann es nicht einfach schludern lassen. Da wäre ein klärendes Gespräch zwischen Großmutter und Kindsmutter notwendig, um da eine Basis zu schaffen, dass die Tochter, also jetzt die Enkeltochter, wesentlich stärker in die Mitverantwortung reingenommen wird. Und bequem und faul, ja, das ist eine Fähigkeit, die man erlernen kann, aber die kann man auch wieder abtrainieren, indem man bestimmte Aufgaben übernimmt. Und toll wäre es, wenn die Großmutter eine Reihe von Aufgaben hätte, meinetwegen im eigenen Haus, heute muss der Rasen gemäht werden, morgen müssen die Kirschen gepflückt werden, übermorgen gibt es die Gosse zu kehren und die Tochter das auch, also die Enkeltochter das dann auch entsprechend macht, um eben überhaupt zu merken, wie Leben funktioniert. Die Kinder leben ja in eine Welt rein, wo sie immer denken, irgendwie macht es einer. Die Hauptsache ist, ich komme klar und habe meine elektronischen Geräte, mit denen ich ein bisschen rummachen kann und alles andere regelt sich irgendwie von allein. Aber so funktioniert das Welt eben nicht.
Gell? Ja. Ja. Es ist als ein und das Kind ist 14, wird im nächsten Mai 15, ist blitzgescheit und alles, aber so bequem. Und meine Tochter sagt, ja, lass sie doch schlafen. Aber dann ist sie nachts um 11 putzmunter.
Ja, dann müssen sie ihrer Tochter sagen, okay, wenn du das so möchtest, dann suche einen Heimplatz für das Kind, dann bin ich als Großmutter nicht mehr zuständig.
Das wäre was. Heimplatz.
Ja, also... So wird das ausgenutzt, indem also praktisch die Mutter in ihrer Bequemlichkeit ihnen sagt, lass sie doch. Ja, und es geht nicht, lass sie doch. Die andere Möglichkeit wäre noch, dass dieser Lehrer, der sich da gut um die Kinder kümmert, mal so eine Information bekommt und ihre Enkeltochter mal so ein bisschen auf die Pelle rückt, im Sinne von, das und das müsstest du bis dann und dann machen, sonst rufe ich wieder an.
Ja, da klappt es auch, aber bei der anderen 5 klappt es nicht.
Naja, gut, dann kann der, das klappt ja so, dann vielleicht noch ein bisschen mehr Aufgaben.
Ja, das ist, also ich kann da, ich mische mich da auch nicht ein, aber ich leide drunter.
Gell? Ja, aber das ist eine dicke Herausforderung. Sie haben nur die Wahl, sich einzumischen oder zu leiden. Und zu leiden heißt, das Kind wird weiterlaufen und keinen Vorteil davon haben. Also ich kann Ihnen nur eine Entscheidungshilfe geben, leiden Sie nicht, sondern sagen Sie Ihrer Tochter, so geht's nicht.
Heimplatz ist gut. Ja, was für ein Heimplatz?
Ja, ist jetzt nur, es gibt ja betreutes Wohnen für Kinder. Die kann also in eine Jugendeinrichtung. Es gibt Internate, wo man auf einen Antrag das Kind reintun kann. Aber es geht nicht darum, dass die Tochter, also jetzt das Enkelkind weggeht, sondern es geht darum, dass ihre Tochter mal ihren Verstand und ihr Verantwortungsgefühl einschaltet, um es nicht einfach so laufen zu lassen. Denn von den Kindern, die einfach laufen gelassen werden, haben wir schon viel zu viele.
Bitte? Ja, von den Kindern haben wir schon viel zu viele, die einfach laufen gelassen werden, meint Dr. Wunsch. Und ich wünsche Ihnen einfach, Sie müssen ja nicht so ein Wort wählen, Sie haben sicher auch noch eine andere Alternative, aber einfach sich einzubringen und das wünsche ich Ihnen,
dass
das
gelingt. Wenn der Herr Dr. Wunsch wüsste, was ich beruflich gemacht habe. Also jedes Wort, was er gesagt hat, stimmt, gell? Das habe ich so, also ich will
dann
das
ist ja alles wunderbar. Alles Gute Ihnen.
Ich danke.
Und, machen Sie es gut. Wiederhören. Ja, Sie haben die Möglichkeit auch jetzt noch. Sie können uns noch jetzt erreichen hier unter der 089517008008, wenn Sie Fragen haben zu Ferien und Corona, wie passt das zusammen oder überhaupt, wie umgehen mit den Spannungen in der Familie, wie die Disziplin aufrechterhalten, wie die Kinder dazu bringen, vor allem die Pubertierenden vielleicht, sich zu beteiligen. Ja, es ist ja nun auch so, dass wenn schulisch von oberster Stelle gesagt wird, alles wird nicht bewertet, dann bekommen natürlich auch weder Lehrer eine Unterstützung noch die Schüler irgendeinen Anreiz, in dieser Zeit des Homeschooling etwas zu tun. Das heißt, sie bräuchten doch eigentlich den Anreiz, dass das, was sie leisten, dann auch gewertet wird. Wenn alles nullwertig ist, dann haben sie verständlicherweise vielleicht auch keinen Ansporn, oder?
Ja, man kann natürlich Ansporne herausfinden. Es gibt einmal den positiven Ansporn, dass ich etwas erreichen will. Aber manchmal hilft in einer Welt, in der schon fast alles vorhanden ist, der positive Ansporn nicht besonders. Aber dann könnte ein negativer Impuls ein Ansporn sein, nämlich etwas vermeiden zu wollen. Also im Grunde geht die Motivation eines Menschen immer nach zwei Prinzipien. Entweder will ich unbedingt was haben oder ich will unbedingt etwas vermeiden. Und bei unseren heutigen Jugendlichen gibt es nicht nur so ganz viele Dinge, die sie unbedingt haben wollen, wo sie sich für anstrengen, aber es gibt jede Menge Dinge, wo die sie vermeiden möchten. Und wenn die Mutter meinetwegen in dem Beispiel von eben sagen würde, wenn Oma mir heute Abend berichtet, dass du den Tag über nicht so gestaltet hast wie abgesprochen, dann kannst du wählen, wenn sie nicht selbst auf die Idee kommt, ob du ein oder drei Tage das Smartphone mir morgens, bevor ich aus dem Hause gehe, abgibst. Da das Smartphone ja fast wie der Putzschlag eines Menschen für die meisten Jugendlichen ist, zucken die dann zusammen und sagen, das machst du nie. Und wenn die Mutter dann mit großer Gelassenheit sagt, doch, ich mach's auf jeden Fall, weil wenn du keine andere Möglichkeit hast, dich zu bewegen, als dass man dir entsprechend Dinge wegnimmt, die dich ja auch daran hindern, für die Schule zu arbeiten, die dich daran hindern, früh aufzustehen, die dich daran hindern, also aus dem Bett zu kommen, die dich daran hindern, der Großmutter zu helfen, als Beispiele jetzt, dann ist das Ding einfach weg. Und ich habe in der Beratungsarbeit, die ich jetzt eben hier Neues mache, schon sehr häufig die Situation gehabt, dass sie dann auf einmal riesengroße Augen machen, die Jugendlichen. Ja, so funktioniert Leben. Wenn einer bei Rot über die Ampel fährt, ist der Führerschein weg. Und jetzt wird gestritten, ob man bei 20 über die KMH über das Limit oder bei 30 den Führerschein verliert. Ja, und die gesamte Nation sagt, wenn wir nicht Nachteile haben, werden wir uns im Verkehrssystem nicht besser verhalten. Mindestens bei 70-80% der Menschen. Ja, und wenn das so ist, dann ist das so. Also du hast jetzt die Wahlmöglichkeit zwischen morgens deine Schularbeiten machen, mittags der Großmutter zur Hand gehen, nachmittags dir selber was auszudenken, was du draußen machen kannst, sonst kriegst du auch dafür noch eine Vorgabe. Und wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Dann hast du wenigstens so viel Langeweile, dass du vielleicht auch selber auf kreative Gedanken kommst, dann ist das Handy weg. Oder andere Dinge, die dann eben auch genauso gut noch reduzierbar sind.
Das heißt, diese Corona-Zeit, könnte die denn jetzt auch eine Chance sein? Eine Chance, dass wir vielleicht als Eltern auch unseren Erziehungsstil überdenken, dass wir vielleicht Erziehung mal neu durchbuchstabieren oder uns vielleicht auch ja mehr Gedanken machen, was hat sich denn so eingeschliffen, was ist eigentlich wichtig? Also wie konsequent muss ich denn sein und wie erziehe ich denn, wenn ich alles laufen lasse oder dass ich wirklich auch mal ja Konsequenzen in Aussicht stelle, wenn gar nichts mehr passiert. Also wenn Kinder dann einfach nur noch blockieren oder faul sind oder alles verweigern.
Ja, es ist im Grunde auch da vom Denkansatz ganz einfach. Kinder, die alles verweigern, sich nicht anstrengen, nicht an Regeln halten, die enden, manchmal kann man das schon abzählen, wie viele Monate oder Jahre es dauert, irgendwann in Gerichten mit ihrer normalen Laufbahn, indem sie Verurteilungen hinzunehmen haben. Entweder werden sie kriminell oder sie werden abhängig von irgendwelchen Süchten und so weiter. Das heißt, der Begriff der Selbstdisziplin, der einen Menschen dazu bringt, ich sage jetzt mal Herr oder Frau über das eigene Handeln zu sein, der wird ganz, ganz selten diskutiert und noch weniger praktiziert. Und gerade hier, auch jetzt angesichts von Corona, ist Selbstdisziplin nun wahrscheinlich wichtige Sache. Ob ich mir die Hände wasche oder nicht wasche, ist ganz banal, kann ich nur selbst kontrollieren. Ich kann nicht laufen, damit einen neben mir gehen haben, der sagt, hast du die Hände gewaschen, hast du auch nicht genug gewaschen. Also Selbstdisziplin ist die Herausforderung in der Corona-Zeit. Und Selbstdisziplin ist gleichzeitig die Herausforderung, die einen Menschen dazu bringt, bestimmte Dinge überhaupt zu erreichen. Selbstdisziplin ist die Voraussetzung, um auf den Gipfel zu kommen. Selbstdisziplin ist die Voraussetzung, in der Sportart eine Medaille oder einen Sieg oder was zu erringen. Und Selbstdisziplin ist die Voraussetzung, einen guten schulischen Abschluss zu machen. Und je deutlicher einem Kind, einem Jugendlichen klar wird, dass Selbstdisziplin eben Lernfeld ist und dass man das jetzt vor allen Dingen auch in der Verbindung mit Kreativität und das jetzt innerhalb der Corona-Zeit unwahrscheinlich gut eintrainieren kann, dann kann man dem Kind auch sagen, dann hast du Platzvorteile anderen Kindern gegenüber, denn wenn alle auf die Hochschulen zugehen und alle ähnlich gute, hochgelobte Noten haben, dann wird der entscheidende Punkt sein, ob ein Kind durch Selbstdisziplin, durch Eigeninitiative, durch Kreativität geprägt ist, zusätzlich mal Zuverlässigkeit, was ja mit der Selbstdisziplin zusammenhängt, und dann hat man wesentlich bessere Chancen, klarzukommen. Wenn das alles nicht reicht, weil die Kinder ja irgendwie denken, im Hotel Mama, Papa kannst du ewig leben, so nur bis zur Rente, zur eigenen Rente, ja, dann muss man eben die Daumenschraube, um ein mittelalterliches Sprachbild zu nehmen, ansetzen und sagen, ja gut, da müssen wir jetzt dir mal klar machen, wie es ist, wenn das alles nicht ist. Und ich habe mit Jugendlichen ein Gespräch geführt, die da so dahin gingen, und habe dann schon mal mit den Eltern so eingeübt, folgendes Gespräch. Hast du schon mal irgendwie unter der Brücke eine Internetverbindung irgendwo gehabt oder eine Steckdose zum Nachladen von elektronischen Rechninstrumenten und so weiter, Endgerät gesehen? Wovon redest du? Nee, ich frage nur, gibt es zum Beispiel eine LAN-Verbindung unter der Brücke, wo man so einen kleinen USB-Stick rein oder eine Steckdose? Natürlich nicht. Wieso fragst du? Ja, weil wenn das ja alles nicht ist und du irgendwann dort landen wirst, wenn du so weitermachst, habe ich ja als Eltern die Aufgabe, dich auf dieses Leben vorzubereiten. Also wäre die erste Konsequenz, dass bei dir im Zimmer keine Steckverbindung mehr existent ist oder beziehungsweise keine LAN-Verbindung mehr, dass also das WLAN ausgeschaltet wird, dass der Rechner einkassiert wird, um dich einfach auf dieses Leben vorzubereiten. Wenn du dabei glücklich wirst und dann eben denkst, ach, man kann hier in der Waldhütte leben und man braucht das alles nicht, okay, dann haben wir das gut vorbereitet. Wenn du sagst, das ist nicht dein Leben, dann musst du dich anstrengen, um eben das Leben so zu haben. Denn es ist ja kein Zufall, dass vor 6 oder 8 Jahren das Wort Harzer zum Berufsvorstellungswunsch von vielen Jugendlichen wurde. Ne? Also auf Vaterstaschen liegen. Und so geht die Gesellschaft kaputt und jede Familie auch.
Also Selbstdisziplin und dann gleichzeitig, was ja auch noch wichtig wäre oder was wir in Corona-Zeiten neu lernen könnten, resilienter zu werden, also widerstandsfähiger. Auch dazu haben wir ein ganzes Buch geschrieben.
Resilienz ist ja eigentlich so eine Art Widerstandskraft der Seele. Auf der einen Seite wird jetzt massiv danach geforscht, wie man diesen Coronavirus irgendwo bekämpfen kann durch eine Impfung. Das wird sehr wahrscheinlich noch viele Jahre dauern. Vielleicht gibt es auch gar kein Mittel, weiß man nicht. Auf jeden Fall hat man die Möglichkeit im Sinne der Resilienz, sich selbst Widerstandsfähigkeit anzueignen, indem man ganz viele Dinge macht, die dem Körper und der Seele gut tun und sie herausfordern. Das heißt also, so wie, habe ich jetzt noch in meinem Urlaub im Schwarzwald gelesen, Pfarrer Kneipp mit seinen Wasseranwendungen, kaltes Wasser als praktisch als Herausforderung für den Körper. Du musst jetzt in Aktion treten, du musst den Kreislauf ankurbeln, du musst Abwehrkräfte produzieren, weil hier ist starke Kälte auf die Waden oder auf den Körper gekommen. So ist praktisch der Körper im Sinne von Resilienz auch herauszufordern durch entsprechende Dinge, dass die Emotionalität stabilisiert wird. Und zum Beispiel jede Entbehrung ist ein Training für Emotionalität, für Stabilität in der Emotionalität. Also ich bekomme etwas nicht, dann habe ich natürlich irgendwo Ärger, dass ich nicht bekomme, aber wenn ich es schaffe, ohne dauernd wütend durch die Gegend zu laufen, wenn ich es schaffe, mit einem Smartphone, eventuell auch als freiwillige Leistung, 14 Tage, 3 Wochen mal nicht zu nutzen, dann ist mein Körper und meine Seele als Einheit wesentlich stabiler geworden und wir wissen nicht, was für Probleme auf uns zukommen an körperlichen oder emotionalen Belastungen, aber wir wissen, dass eine Reihe von emotionalen und körperlichen Belastungen auf uns zukommen und insoweit könnte jetzt gerade die Corona-Zeit ein unwahrscheinlich tolles Trainingsfeld sein, um eben durch Selbstdisziplin, durch Kreativität, durch das bewusste Nicht-Tun von Dingen, die mir sehr gut gefallen, die ich gerne eigentlich machen möchte, Kräfte zu entwickeln, wieder, ich sag mal, Herr oder Frau im eigenen Hause zu sein.
Sagt Dr. Albert Wunsch, heute hier zu Gast in der Talk- und Musiksendung, live aus Neuss, erst Paarerziehungs- und Konfliktberater. Ja, und rät uns abschließend eben diese Zeit, diese Corona-Zeit mit all ihren Herausforderungen als Trainingslager zu nutzen, um einfach wieder neu, ja, vielleicht Selbstdisziplin in der Familie zu lernen, resilienter, widerstandsfähiger zu werden, denn das sind ja meistens die Herausforderungen, an denen wir an denen wir stärker werden, an denen wir lernen, die uns dann wieder fitter machen, auch Krisen, auch andere neue Krisen durchzuhalten. Zwischendurch brauchst du natürlich auch mal eine Erholung, das sind dann die Ferien. Herr Wunsch, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier zu Gast waren heute hier in der Talk- und Musiksendung am Mittag. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Danke und auf Wiederhören.
Ihnen auch und allen Hörerinnen und Hörern natürlich ganz genauso.
Dankeschön. Ja, wenn Sie das eine oder andere nachhören möchten, das können Sie gerne tun auf unserer Homepage. Dann im Podcast-Angebot finden Sie diese Sendung zum Nachhören. Und bleiben Sie dran, lassen Sie sich weiter durch Radio Horeb durch den Tag begleiten. Hier geht es um 14 Uhr mit der Spiritualität weiter. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, fürs Anrufen, wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.